SRF 3.
Einheit oder Spaltung? In Barcelona demonstrieren Hunderttausende dafür, dass Katalonien bei Spanien bleibt. Gekauft oder geraubt? In Bern werden kommende Woche Werke aus der Sammlung Gurlitt gezeigt. Noch ist aber bei vielen Bildern nicht klar, woher sie kommen. Und?
Damals wurde nur bei schönem Wetter geflogen. Bei Nebel oder sonst bei sehr schlechten Witterungsverhältnissen ruhte der Luftverkehr überhaupt.
Erinnert sich einer der ersten Piloten der Balear. Mehr als 90 Jahre später ruht der Luftverkehr beim Unternehmen für immer. Info 3 mit Damian Rast. Wir sind alle Katalonien. Unter diesem Motto sind in Barcelona Hunderttausende auf die Straße gegangen, um für einen Verbleib der Region bei Spanien zu demonstrieren. Laut der spanischen Zentralregierung nahmen mehr als 1 Million Menschen an der Kundgebung teil. Die Polizei in Barcelona hingegen spricht von 300.000 Teilnehmern. Christopher Plass von der ARD hat sich auf der Demonstration umgehört.
Auf der Straße machen Verkäufer, die spanische Fahnen für 5 Euro verkaufen, ein gutes Geschäft. José Luis, Katalane aus Barcelona, hat aber die spanische und die katalanische Fahne für sich zusammengenäht. Klare Botschaft, wir sind beides. Seine Hoffnung, es wird im Dezember Neuwahlen geben. Dass das katalanische Parlament mit Mehrheit den Weg zu einer unabhängigen Republik freigemacht hat, erzürnt die Menschen. Das Parlament habe nicht für die Mehrheit gesprochen, schimpft Marie Carme. Was, fragt sie, wäre, wenn Bayern Deutschland verlassen wolle?
Usted no lo defendería para que se quedara en Alemania con la Merkel? Pues lo mismo estamos haciendo nosotros. Nosotros queremos Cataluña, pero unida en España.
Wir lieben Katalonien, aber in einem gemeinsamen Spanien. Und ähnlich sieht es Diego.
No solo no pueden hablar en el nombre de Cataluña, sino que no pueden hablar en el nombre del pueblo de Cataluña.
Die in der katalanischen Regierung dürften nichts so tun, meint er, als würden sie für Katalonien oder das katalanische Volk sprechen. Auch der katalanische Sozialist Josep Borrell, ehemals Präsident des Europaparlaments, ruft der Menschenmenge auf der Kundgebung zu, es gebe die katalanische und die spanische Fahne und beide gehörten zusammen.
Una bandera representa una identidad y nosotros tenemos las dos, la catalana y la española.
Eine Fahne stehe für Identität und wir, so sagt Borrell, haben gleich zwei. Doch radikaler katalanischer Nationalismus, nein, so die Botschaft heute. Und es lebe Spanien.
Was sonst noch Wichtiges passiert ist an diesem Sonntag, das weiß Valerie Wacker. Sie hat den Nachrichtenüberblick zusammengestellt.
Der Sturm Herwart hat in Deutschland, Tschechien und Österreich Schäden angerichtet. Mindestens 4 Menschen kamen ums Leben. Die Deutsche Bahn hat in 7 Bundesländern den gesamten Fernverkehr eingestellt. Umgerissene Bäume haben Bahnlinien und Straßen blockiert. In der Schweiz trafen die Ausläufer des Sturms insbesondere die Ostschweiz, den Süden und die Alpen, wie SRF Meteo mitteilte. Die stärkste Böe wurde gegen Mittag auf dem Gorvatsch gemessen mit 149 Kilometern pro Stunde. Der Präsident der irakischen Kurden, Massoud Barzani, tritt zurück. Ein Vertreter der kurdischen Regionalregierung bestätigte, dass Barzani seine Amtszeit nicht verlängern wolle. Die für den 1. November geplante Wahl von Parlament und Präsident war schon zuvor verschoben worden. Die kurdische Regionalregierung steht im Konflikt mit der irakischen Zentralregierung wegen der Volksabstimmung über die Unabhängigkeit der Kurdengebiete von Ende September. Die irakische Regierung ist mit der Armee in kurdische Gebiete einmarschiert. Die slowenische Fluggesellschaft Adria Airways stationiert 3 Flugzeuge auf dem Flughafen Bern-Belp und bietet Flüge nach Berlin, Hamburg, München und Wien an. Die größte slowenische Fluggesellschaft steigt damit ins Geschäft ein, das bisher die Berner Skywork betrieben hat. Deren Zukunft ist weiter unklar. Die Flugzeuge von Skywork sind heute am Boden geblieben, nachdem ihr das Bundesamt für Zivilluftfahrt gestern aus finanziellen Gründen die Betriebsbewilligung entzogen hat. Skywork hat für heute weitere Informationen angekündigt. Im Stadtzürcher Quartier Schwammendingen ist es gestern Abend zu Ausschreitungen gekommen. In einem leerstehenden Haus habe eine Party stattgefunden, berichtet die Stadtpolizei. Eine Patrouille, die von Anwohnern herbeigerufen worden war, sei mit Steinen beworfen und zusätzlich aufgebotene Polizisten seien bedrängt worden. Es seien Barrikaden errichtet und angezündet worden. Die Polizei habe darauf Reitstoffe und Gummischrot eingesetzt. Das Wetter: am Abend und in der Nacht fällt vor allem in der Deutschschweiz Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 bis 1300 Meter. Morgen hat es oft hochnebelartige Bewölkung, die sich teilweise auflockert. Mit Biese gibt es 8 Grad. Im Süden ist es morgen mit allmählich abflauendem Nordföhn oft sonnig bei 18 Grad.
Info 3 Abend.
Die Schweizer Fluggesellschaft Bel Air ist Geschichte. Nach der Insolvenz von Air Berlin stellt auch die Schweizer Tochter ihren Betrieb ein. Über 200 Angestellte verlieren ihre Stelle. Damit geht ein Teil Schweizer Luftfahrtgeschichte zu Ende. Bel Air wurde bereits 1925 in Basel gegründet, damals unter dem Namen Bel Air. Philipp Meyer blickt zurück auf über 90 wechselvolle Jahre.
In den ersten Betriebsjahren des Flugplatzes Sternenfeld starteten und landeten dort nur ausländische Gesellschaften. Eine Gruppe um den späteren FDP-Ständerat Eugen Dietschi wollte das ändern, wie sich dieser später erinnerte.
Dort haben wir gesagt, wir müssen etwas machen, damit Basel an Luftverkehr angeschlossen wird, und zwar mit einer schweizerischen Gesellschaft.
Effektiv gegründet wurde die Bel Air 1925 von 5 Basler Bankiers, Anwälten und Kaufleuten. Die Passagierluftfahrt steckte damals noch in den Kinderschuhen. Franz Zimmermann, einer der ersten Bel Air-Piloten, erinnert sich in einem Radiobeitrag aus dem Jahre 1936.
Damals wurde nur bei schönem Wetter geflogen. Bei Nebel oder sonst bei sehr schlechten Witterungsverhältnissen ruhte der Luftverkehr überhaupt. Wenn dann in der Maschine 2 bis 3 Passagiere waren, so haben wir nicht selten im Flugplatzrestaurant einen gemütlichen Jass arrangiert, bis das Wetter besser wurde.
Lange dauerte das erste Leben der Bel Air nicht. Die Wirtschaftskrise setzte sowohl ihr als auch der etwas älteren, aber kleineren Konkurrentin Adastra aus Zürich so stark zu, dass der Bund die beiden Unternehmen 1930 zwang, zu fusionieren, zu Swissair mit Sitz in Zürich. 20 Jahre später wollten die Basler wieder eine eigene Fluggesellschaft betreiben. In einer Volksabstimmung wurde 1953 deshalb die Gründung einer neuen Aktiengesellschaft mit dem Namen Bel Air beschlossen, ein Charterunternehmen. Internationale Bekanntheit erhielt die Airline, als sie während des Biafra-Krieges humanitäre Hilfe nach Nigeria flog. Die Basler Provenienz aber währte wieder nur kurz. Schon in den 50er Jahren hielt die Swissair fast die Hälfte der Aktien. 1972 ging die Mehrheit und damit auch die Kontrolle an die nationale Airline über. Tatsache war, dass die Bel Air 2 fast zeitlebens ein schwieriges Dasein fristete, als Mischwesen zwischen Linien- und Charterunternehmen im Dienste der Swissair. Und dann war 2001 die Swissair am Boden. Das war auch das definitive Ende der Bel Air. Nach dem Grounding rettete die Reisegesellschaft Hotelplan die Reste der Charter-Airline aus der Konkursmasse, flog aber unter dem neuen Namen Bel Air ihre Gäste in die Ferien. Und schließlich 2009, als Air Berlin die Airline übernahm, verschwand auch der Name Bel Air von den Flugzeugen und damit der letzte Schweizbezug. Die Gesellschaft galt zwar offiziell weiter als schweizerisch, wurde aber vor allem wegen der Landerechte hier weiter betrieben.
Info 3 Abend.
Über 5 Jahre ist es her, seit ein großer Kunstfund in einer Privatwohnung in Deutschland für Aufsehen sorgte. Der Sohn des bekannten Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt hortete dort über 1000 Werke von teilweise sehr bedeutenden Künstlern. Schon bald kam der Verdacht auf, es könnte Nazi-Raubkunst darunter sein. Vor 3 Jahren wurde dann bekannt, dass Gurlitt seine Bilder mitsamt ihrer möglicherweise schwierigen Geschichte dem Kunstmuseum Bern vermacht. Nächste Woche nun eröffnet in Bern und Bonn 2 Ausstellungen mit diesen Bildern. Stellt sich die Frage, wie viel davon ist jetzt Kunst, die während der Nazizeit jüdischen Sammlern gestohlen wurde? Elinor Landmann hat nachgefragt.
Ein kleines Loch in einem Bild begeistert die Forscherin. Andrea Barisel-Brandt leitet das Projekt Provenienzrecherche Gurlitt in Berlin und konnte vor kurzem einen Verdachtsfall klären. Nun sind also 6 Kunstwerke aus dem Bestand von Hildebrand Gurlitt NS-Raubkunst. Beim neuesten geklärten Fall handelt es sich um ein Frauenbild von Thomas Couture, das dem jüdischen Politiker Georges Mandel im besetzten Paris von Nationalsozialisten geraubt wurde. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg suchte die Familie Mandel das Bild, meldete es als verloren und auf der Verlustmeldung findet sich der Hinweis auf das Loch.
Ja, das ist für uns natürlich eine sehr starke Spur, wenn nicht ein entscheidendes Indiz.
Andrea Barisel-Brandt und die Forscherinnen und Forscher konnten belegen, dass das Werk von Couture, das sich im Gorlet-Bestand befindet, auch so ein Loch hat. Damit war klar, das Georges Mandel geraubte Werk und das Werk im Bestand Gorlet sind identisch. Wie gesagt, nur 6 Fälle sind im Lauf von bald 4 Jahren Forschung als NS-Raubkunst identifiziert worden. Die Forschung hat auch gezeigt, einige Werke sind unbedenklich, sie sind sicher keine NS-Raubkunst. Die wichtigste Erkenntnis aus der Forschung ist aber, ob oder ob nicht, das lässt sich heute meistens nicht mehr klären. Bei 75% der bisher erforschten Werke gibt es einen NS-Raubkunstverdacht, der durch die Forschung weder weiter belegt noch ausgeräumt werden kann. Zu viele Lücken in der Herkunftsgeschichte der Werke lassen sich 80 Jahre nach den Geschehnissen nicht mehr schließen.
Das bedeutet, dass viele Werke doch in der Kategorie vielleicht ungeklärt verbleiben, wo wir aber einen ausführlichen Bericht haben, wo aber am Ergebnis steht, leider ist es nicht eindeutig in seiner Provenienz aufzuklären.
Die Forschung ist noch nicht mit allen Werken fertig. Erst ein gutes Drittel der zu untersuchenden Werke sind abschließend erforscht oder stehen kurz vor dem Abschluss. Die Zeit drängt. Bis Ende Jahr muss die Forschung abgeschlossen sein. So sieht es die Vereinbarung mit dem Geldgeber, dem deutschen Staat, vor. Nacharbeiten werden bis 2018 finanziert. Bald werden weitere Fälle abgeschlossen erforscht sein, so die Leiterin des Projekts Provenienzrecherche Gorlet, Andrea Barisel-Brandt, und sie erwähnt 2 besonders starke Verdachtsfälle von NS-Raubkunst im Bestand Gorlet. Es handelt sich um 2 Porträts von Jean-Louis Forain. Das eine zeigt eine Dame in weißem Ballkleid, das andere eine junge Frau im Profil. Beide Werke gehörten ursprünglich dem jüdischen Sammler Armand Dorville.
Also da kann ich Ihnen dann jetzt sagen, dass auch diese beiden Werke von uns auf Rot gesetzt werden im Ampelsystem als höchstwahrscheinlich NS-Raubkunst. Wir haben nicht alle Umstände aufklären können, aber wir haben diese Werke jetzt gerade abgeschlossen, sie sind intensiv erforscht worden. Das sind sozusagen die nächsten beiden Werke, das heißt, wir hätten dann auch 8 Raubkunstfälle.
Der endgültige Abschluss der Prüfung durch unabhängige Experten, der steht allerdings noch aus. Erst damit ist die Provenienzforschung zu den Werken aus dem Bestand Gorlet abgeschlossen.
Das war Info 3, verantwortlich für die Sendung Valerie Wacker und Damian Rast. Wir wünschen einen schönen Sonntagabend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.